Flöte, Oboe, Klarinette, Klavier, Fagott und Horn. Ein Satz aus dem Sextett von Francis Poulenc, gespielt vom Nash Ensemble.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Roger Willemsen liest den dritten Auszug aus seinem Hörbuch Der Knacks, eine gekürzte Fassung des gleichnamigen Buches. Den Knacks, diesen Zitat, Moment, in dem das Leben die Richtung wechselt und nichts mehr ist wie zuvor, diesen Knacks dekliniert Roger Willemsen durch alle Bereiche, die Psychologie vor allem. Vor allem auf seinen Reisen macht Roger Willemsen sehr genaue Beobachtungen, auch denen hat er ja etliche Bücher gewidmet. Im Kapitel Aus dem Leben der Paare, aus dem er gleich vorlesen wird, widmet er sich den Liebesbeziehungen, die prädestiniert sind für einen Knacks und unter diesem Einfluss dann leise erodieren. Danach weitet er den Blick und widmet sich dem Thema Gemeinsinn.
Zwei, die sich küssten, ohne sich zu brauchen. Frauen küssten ihn nicht, denn dazu hätte er anwesend sein müssen. Weil er aber Gedanken verloren war, küssten sie sich auf ihn zu. Ein Kuss ist nie statisch, er ist immer unterwegs. »Du küsst nichts«, sagte die Frau, die ihn küsste. Schwer vorstellbar, dass der Kuss kein Gegenüber haben soll. »Du küsst los und setzt einen Menschen an die Stelle, wo er ankommt. Der Kuss erschafft sich sein Gegenüber.« Er sieht sich um auf dem Flughafen, wo diese Sätze gewechselt werden, und blickt über die Küssenden ringsum. Tatsächlich, alles da, der Kuss und das Zeigen des Kusses. Und dann kein Kuss, eher eine Abstoßung, dann ein Suchen, das wie fanatisch nach dem Kuss greift. Andererseits die Zerstreutheit im Blick der Abschiednehmenden. Sie sind schon weg. Der Abschiednehmende steht ihnen nur im Weg. Sie werden ihn gleich erschaffen müssen und das bis in die Gesten seines Abschieds hinein. Da steht er, der Nackte, der in diesem Zustand nicht mehr weiß, was er mit seinen Händen machen, wo er sie lassen soll. Ein Monument der Ratlosigkeit. Sie bemerkt das ohne Häme. Jetzt wäre etwas Trennendes gut, damit sie beide sich besser vereinigen können. »Du bist so ganz«, sagt ihr Liebhaber anerkennend, als sie an die Bettkante tritt, zögernd ihre Textilien ablegt. Aber ihr ist anders. Sie kann in seinem Begehren die Vorliebe für das Abgearbeitete ihres Körpers wittern. Alle Liebe berührt etwas Trauriges, und dies war das ihre. Dauernd berührt sie die lieblose Existenz, lässt eine ungerührte Welt ein. Dauernd ist sie nicht mehr, ist sie zu wenig. Sie zittert dauernd in ihr Jenseits. Oder sie wird flüchtig. Lieben, sagt sie, heißt sich aussetzen. Sie sagt das wie jemand, der auf einer Insel ausgesetzt wird und hofft, dass Gott ihn sieht. Aber ihr Liebhaber hört nicht zu. Mein Sinn des Lebens, fügt sie hinzu. Da packt er sie an ihren starken Oberarmen und lacht. Und wie viel Sinn verträgt dein Leben? Sie wird sich von ihm trennen. Am Ende aller Brüche und der Blessuren, die sie ihrer Lebensfähigkeit beibringen, wünscht sie sich nur noch das Ende der Geschichte im Sinne von Aufhebung, Erlösung. Oder aber entdeckt werden. Jede und jeder will, dass das Auge eines Höheren auf sie falle, damit sie aufgehoben würden. Sie beschreibt ihm diesen Zustand. Die Liebe ist ein Surrogat dafür, schließt sie, zu ihrem Geliebten gewandt. Ich fürchte, für mich ist der Jetlag das stärkere Gefühl, erwidert der. Eine Freundin, zur Furie geworden angesichts der Trennung von ihrem Freund, schleudert in ihrer Wut immer neue Brocken der unglückseligen Geschichte ans Tageslicht. Ich sehe diesen Mann kubistisch, ausgestattet mit vielen Mündern, Nasen, Genitalien. Sie hängt an ihm, sie kreist nur in ihm. Ihre Anstrengung, sich zu lösen, hakt sich nur in ihn. Hilflos frage ich, und wer bist du in alledem? »Wer bin ich?« ruft sie. »Eine, die sich nicht erinnern und die nicht vergessen kann. Jetzt zieht sie den Knacks auf sich. Aber welches war der seine?« »Der Allerweltsknacks«, sagt sie. »Ich liebe dich, aber ich interessiere mich nicht für dich.« Sie ist Informatikerin, eher religiös. Dann verlässt sie ihn. Er sieht ihr nach mit einem Blick, mit dem der Hammerwerfer seinem Gerät folgt, mit Augen brüllend. Sie will den Untröstlichen trösten, doch der mobilisiert einen letzten Vorschlag zur Güte. Wo ist schon der Unterschied, ob jemand sein Zuhause im Internet hat oder im Jenseits? Sie blickt ihn verächtlich an, aus ihrem Leben entlassen. Da steht er noch in einem Türrahmen in seinen hellen Kleidern und wird blasser und blasser, und sein Blick ist das Letzte, was fahl wird und dann verschwindet. Der Atem, der in seinem Körper stand, bleibt allein zurück. Sie kommt über den Platz, sie geht nicht, sie schreitet. Die Männerblicke heften sich an ihre Silhouette, schaukeln mit dem Rocksaum, verweilen auf ihren freien, runden Schultern, bewundern den Kopf, den sie gekonnt balanciert, stellen sich alles Mögliche vor. In ihr selbst aber fühlt sich die eigene Bewegung an, als schleppe sie sich heim. Sie sieht die Leere ihres Fernsehzimmers, sieht die Flechte oberhalb ihrer Leiste, sieht ihre Gebrechen. Befrachtet, wie ihr Blick ist, lebt sie abgelenkt vom Bild, das sie abgibt. Und so gibt gerade das Leiden ihrer Erscheinung etwas Phlegmatisches, so als läge ein eigener Reiz darin, nicht bei sich zu sein. Doch ist sie es, mit spezialisiertem Blick für das Misslungene. Sie geht weiter, immer noch über den großen Platz, lächelt plötzlich, strahlt, macht kindische Bewegungen mit dem Zeigefinger, die Luft vor sich kratzend. Sie läuft auf ein Baby zu. Nein, es ist ihr Freund. Im Finger, dem Zubringertunnel zum Flugzeug, warten die Reisenden. Eine Mitvierzigerin mit prachtvoller schwarzer Frisur, in der nur die im Bernsteinton überfärbten Strähnen das darunterliegende Grau verraten, wird von einem jüngeren Hasardeur treuherzig von hinten in die Arme geschlossen. Es ist die Umarmung eines Liebenden, jugendlich Liebenden. Sie lächelt stolz, demonstrativ vor allen. Er ist jung, sie nicht. Er ist stürmisch, sie nicht. Sie gurt und lässt es geschehen, bis alle es beobachtet haben. Dann küsst er ihr Ohr. Sie löst sich abrupt. Nicht das Ohr! Er lässt ab, verlangsamt. Sie wischt sich mit dem Handteller die Ohrmuschel ab und unterstreicht laut: Nicht das Ohr! Das weißt du doch! Er zuckt noch weiter zurück, verletzt. Die Schlange ruckt einen Schritt weiter. Er bleibt stehen, geht jetzt hinter ihr. Sie dreht sich noch einmal um. Ich hatte ausdrücklich gesagt, nicht das Ohr. Sie sagt es laut. Erst hat die Menge die öffentliche Zärtlichkeit beobachtet, jetzt ihre Havarie. Der Triumph in den Augen der Zuschauer. Sie hört nicht auf. Nicht das Ohr. Der Vorwurf fesselt sie mehr an die ganze Szene als die vorangegangene Zärtlichkeit. Dezentes Gelächter entsteht über den Kollaps des Paars. Alle kennen das Gesetz, wie eine Liebesgeschichte gehen könnte, wie ein Kuss zu sein hätte. Und plötzlich stürzt diese Episode in einen Schacht neuer Möglichkeiten. Ihre Schallwellen reichen in den Raum derer, die drumherum stehen und gaffen und finden, Zärtlichkeit im öffentlichen Raum darf nur demonstriert werden, wo sie flüchtig ist. Die innige aber, die unbeherrschte, die muss wechselseitig sein und bruchlos. Die Gaffer werden also vom eigenen Bild gekränkt. Sie hätten gerne das Liebespaar beglaubigt. Stattdessen werden sie gezwungen, den Selbstverzehr der Liebessubstanz zu bezeugen. Als ich Josef die Episode erzähle, verweist er auf ein neues Phänomen in US-amerikanischen Liebesszenen. Alle Szenen der Intimität lösen sich in Gemeinschaften auf. Doch geht es dabei nicht um ein voyeuristisches Verhältnis zum Akt, sondern um seine Ratifizierung durch den Nachbarn, Kumpel, Vorgesetzten. Keine Kussszene, die nicht von Freunden, Kollegen, Umstehenden akklamiert würde. Wo immer er geschieht, handelt es sich um den beglaubigten Akt, der Beleg dafür, dass sich die Liebe endgültig verflüchtigt hat. Die Liebesszene wird also nicht durch die Liebe selbst bestimmt, sondern dadurch, dass man in der Liebe gesehen wird, ein Bild der Liebe darstellt. Sie manifestiert sich in den Augen der Betrachter. Weil es Zeugen gibt, gibt es etwas, das zu bezeugen war. Nur als Fremderleben, also wäre die filmische Liebe noch genießbar, wäre sie darin Spiegelbild der Situation im Kinosaal? Ich setze mich in den Augen der Betrachter fort. Ich liebe als Betrachteter. Darin steckt die Partizipationslogik des Boulevards, der uns sagen möchte, das Bild des glücklichen Paars verbirgt etwas Eigentliches. Zeigen wir also Lebensläufe mit gutem Ausgang, wohlwissend, dass sie samt Knacks wiederkehren werden, wenn sie wieder misslungen sein werden. Man richtet sich in Formen der Disharmonie ein, in der Musik, in der Kunst, im Stadtbild. Da wird die banale Szene von der Frau, die den Kuss auf das Ohr verweigert, zum Drama der multiplen Täuschung. Die Vertrauten, die sich gerade innig aneinander adressierten, werden die Fremdesten. Und die Betrachter beobachten eine Vervielfältigung der Adressen. Derjenige, der diese Frau gemeint hat, und diejenige, die sich als Empfängerin wahrgenommen hat, sie sind multiple geworden. Sie hätte sagen können, du meintest mein Ohr. Aber ich war gerade nicht da. Stattdessen ballt sich ein Sammelsurium von Motiven, tragisch, denn jede Tragödie mündet, wie hier, in den Satz, das habe ich nicht gewollt. Der Liebende hat sich an etwas gerichtet, das Verfehlung bedeutet. Er wird zu demjenigen, der sich immer verfehlt hat, sich nur noch blenden kann und zuletzt erkennt, an diesem Ohr hat die Liebe nie existiert. In der Erzählung wäre diese Episode der Wendepunkt. In diesem Augenblick taucht eine Zukunft auf, die die Beteiligten noch nicht begriffen und nicht ergriffen haben. Denn wäre es nicht erfreulich, diesen zurückgewiesenen Mann in seine Zukunft stolpern zu sehen? Und wäre es nicht interessant zu verfolgen, dass der Knacks nicht suizidäres Programm allein sein muss? Er könnte doch auch das sein, was man vergessen kann. Denn vielleicht überschätzt sich der Mann, indem er sich hier gemeint fühlt und erhält mit dem Knacks eigentlich eine Möglichkeit zu vergessen und sich zu bewähren. Ein Paar sitzt am Tisch. Ein zweiter Mann kommt hinzu, verbeugt sich, küsst der Frau die Hand und geht weiter. Man kann jetzt 5 Minuten lang zusehen, wie der Kuss auf ihrem Gesicht verebbt. Ihr Lächeln lässt die Erinnerung an diese Geste nicht los. Sie zieht den Rocksaum herunter, hört nicht auf, mit einem Fuß übertrieben zu schlenkern, streicht die Haare mit erhobenen Armen hinter die Ohren, streicht an ihren Schienbeinen auf und ab, dabei schweift ihr Blick blicklos durch den Raum. Dann lobt sie überschwänglich dies Gewölbe, dies wunderschöne Gewölbe, indem sie sich, ach, wie wohl sie sich hier fühlt. Sie schafft es, einen ganzen Raum zu illuminieren. Dann ebbt die Bewegung ab, sie blickt sich um und sagt ein bisschen zu laut, jetzt aber mal zurück zum Ernst des Lebens. Gemeinsinn. Die Wiesen, die hier nicht mehr existieren, die üppigen, wilden, mit hunderten verschiedener Pflanzenarten, die Mischwälder, die verstrüppten, die verschwindenden, deren Unterholz gekämmt und dann beseitigt worden ist, die morphologische Vielfalt der Blattformen, Stämme, sie sind die Antiquitäten der Naturlandschaften, die Flora der Vergangenheit. Und während wir es wissen, beginnen wir die Pflanzen bereits im Prozess ihres Sterbens zu betrachten, als Exemplare einer Spezies, die noch da ist, den eigenen Abschied aber schon angekündigt hat. Oder Reptilien, Elefanten, Giraffen, sie sind keine Zeitgenossen mehr, diese Tiere. Wir bedauern sie zu sehen, denn wir müssen sie im Sterben betrachten. Sie weichen höheren Zwecken. Aber weil die Umstände, unter denen sie sterben, komplex sind, ringen wir uns zu der Überzeugung durch, wir könnten uns diese Kreaturen nicht mehr leisten, und sie haben sich ja auch, in Schach gehalten von unseren Bedürfnissen, längst als verzichtbar erwiesen. In der Gegenwart geht der größere Schaden wohl nicht von dem aus, was Menschen tun, sondern was sie geschehen lassen. Es gibt keine Moral auf der Höhe dieses Sachverhaltes, keine praktische Philosophie des Mitläufers, Gaffers, Achselzuckers, Innocent Bystanders und seiner Verstrickung, seiner Arbeit an der Veränderung der Zeit. Aber es gibt eine Nichtrauchermoral. Wer etwas will, ist in einer Welt, die nichts will, eine groteske Figur. Einmal ist ein Knacks schon in den Außenraum gekommen, als dieses Neue in die Welt kam. Die Menschen wurden teurer. Anders gesagt, dass er nicht wichtig war, verbarg man dem Menschen dadurch, dass man ihn teurer werden ließ. Unsere Gesellschaft, schrieb ehemals der Philosoph und Soziologe Lucien Goldmann, ist eine Gesellschaft, in der der Einzelne an sich und damit auch der Ablauf seines Lebens und seine Psychologie jede echte Bedeutung verloren haben und auf das Niveau der Anekdote oder der Ausnahme gesunken sind. Heute sagt der Analyst, der Motor der Wirtschaft stottert. Also hat die Wirtschaft menschliche Züge nur, wo sie Gebrechen zeigt? Umgekehrt, daran, dass sie eine menschliche Metapher bekommt, erkennt man, dass sie stottert. Thomas Morus machte sich zu Anfang des 16. Jahrhunderts lauter konstruktive Gedanken über eine ideale Gesellschaft. Und bis in die Arbeitspläne und in die Feierabendgestaltung hinein suchte er die Vision eines freiheitlichen und gerechten Staates. In einem besonnenen Schritt schaffen seine Utopia zunächst das Gold ab und sich selbst damit eine Menge von Problemen und Hierarchien vom Hals. Gold bleibt künftig den Kindern und den Einfältigen zum Spielen vorbehalten. Es ist jeden Tauschwertes beraubt. Als nun eine politische Delegation aus einem Nachbarland anreist, haben die hohen Repräsentanten der fremden Nation viel Gold und Schmuck angelegt, während die Sklaven schmucklos und unauffällig gewandet daherkommen. Entsprechend halten die Utopier die Delegationsleiter mit all ihren goldenen Ketten für gefesselt, für kindisch oder närrisch und wenden sich an die ungeschmückten Sklaven, die sie in ihrer Schmucklosigkeit als die wahren Herren willkommen heißen. Mir ist die Hinwendung zu den Sklaven in dieser symbolischen Erzählung immer als Inbegriff der humanitären Vernunft erschienen, und man muss nicht wie die Utopier die Nichtigkeit des Besitzes propagieren, um sich mit ihnen zu wundern, wie es bei Thomas Morus heißt, dass es einen Menschen gibt, dem das trübselige Funkeln eines winzigen Splitters oder Steinchens Spaß macht, wo er doch die Sterne oder selbst die Sonne betrachten kann, oder der so unsinnig ist, dass er sich wegen eines feineren Wollfadens für vornehmer dünkt, während doch diese Wolle selbst, wie fein auch der Faden sein mag, einst ein Schaf getragen hat, das dabei doch nichts anderes gewesen ist als ein Schaf. Sie verstehen es genauso wenig, dass das von Natur aus unnütze Gold heutzutage überall in der Welt so geschätzt wird, dass selbst der Mensch durch den und vor allem für den es diesen Wert erhalten hat, viel weniger gilt als das Gold. Ja, dass irgendein Bleischädel, der nicht mehr Geist als ein Holzklotz besitzt und ebenso schlecht wie dumm ist, dennoch viele kluge und wackere Männer in seinem Dienst haben kann, nur deshalb, weil ihm ein großer Haufen Goldstücke zugefallen ist. Dass dies wie verkehrte Welt klingt, macht die Vision erst menschlich. Die Sklaven, die Armen, die Erniedrigten und Beleidigten, sie stellen der Gesellschaft ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Vitalität zur Verfügung. Und diese Gesellschaft muss erkennen, dass ihr eben das fehlt, was die Ärmsten besitzen. Wo immer nämlich diese Gesellschaft nicht funktioniert, wo immer sie versagt, wird ihr Versagen an den Ärmsten offenbar. Jede Veränderung im sozialen Raum, jede Verschärfung des Wettbewerbs, jede Zunahme an Gewalt im öffentlichen Leben, jede Kontaminierung billigen Essens hinterlässt in der Lebenserfahrung von Armen ihre Spuren. Auch wie Gesellschaft sich verändert in ihren Klassen- und Geschlechterverhältnissen, ebenso wie in ihrer Mitmenschlichkeit, das erfahren die Armen zuerst. Sie werden deshalb eben nicht nur materiell und gesundheitlich, sie werden auch psychologisch und moralisch am empfindlichsten von den Einbußen der Gesellschaft getroffen. In der Armut wird das Selbstbild der Gesellschaft gekränkt und bestätigt. Gekränkt, weil sie ihre idealen Bilder ohne Rückstände produzieren möchte, bestätigt, weil sie diese Armut ja selbst herstellt, die Produktion von Armut also genauso forciert wie ihr Pendant, den Wohlstand. In dieser Kultur, und das heißt auch in den Beziehungen der Menschen untereinander, hat sich der Wert der Verkäuflichkeit und Käuflichkeit derartig verselbstständigt, dass Menschen schon degradiert werden, weil sie nicht am wahren Verkehr teilnehmen können oder wollen. Jede Gesinnung, jedes Phänomen, jede Erscheinung, jede menschliche Hervorbringung, jede Leistung wird auf ihre beste Verkäuflichkeit untersucht und noch weiter hochgezüchtet. Unvorstellbar, welche Kultur sich entwickeln könnte, wenn nicht jede Lebensregung auf ihre Markttauglichkeit geprüft, wenn Zugang zur Öffentlichkeit nicht nur Dingen verschafft würde, die sich verkaufen lassen, wenn, mit einem Wort, jeder täte, was er gesellschaftlich für wichtig und nicht, was er für profitabel hielte. eine Utopie mehr. In dieser Anstrengung wäre der Arme, der Statthalter einer gesellschaftlichen Defizienz, eines Scheiterns aller, vielsagend. Kennt er die Wirklichkeit doch, wie der Kranke die Gesundheit kennt? Am 27. April 1986 sitze ich in Starnberg in meiner kleinen Souterrain-Wohnung mit Blick in den Garten, sitze schon seit Tagen so, weil ich an einem widerborstigen Text schreibe. Ich besitze weder Fernseh- noch Rundfunkgerät, habe das Haus seit Tagen nicht verlassen, nicht telefoniert, keine Post empfangen. Das Telefon klingelt. Mit einer Freundin, einer Malerin, spreche ich kurz über ihre Arbeit. Sie befindet sich im Kreise der Familie. Ich frage, was macht ihr? Wir gucken Tschernobyl. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und? Ist es gut? Das kann man so nicht sagen. Warum guckt ihr es dann? Na hör mal, man muss doch informiert sein. Nicht über alles. Aber darüber doch nun wirklich. Ich weiß nicht, ich gucke es doch auch nicht. Wie kann dir das so gleichgültig sein? Ich kann nicht mal sagen, dass es mir gleichgültig ist. Ich brauche es einfach nicht. Ich sitze hier, ich schreibe. Sie unterbricht mich. Du bist ja kaum noch Zeitgenosse. Hängt das davon ab, von, wie heißt das, was ihr guckt? Tschernobyl. Ihr guckt das mitten am Tag? Im Augenblick läuft doch kaum was anderes. Das gucken alle? Weißt du überhaupt, wovon ich rede? Sie erklärt es mir. Ich werde das Haus verlassen und die Wiesen ansehen. Die Bauern haben schon das Vieh von den Feldern geholt, die Milch wird sicherheitshalber nicht mehr getrunken. Die Begriffe kontaminiert und Halbwertzeit geraten erst in den Wortschatz, von da ins Bewusstsein. Die Außenwelt ist von etwas erreicht, das man als Knacks bezeichnen könnte. Unsichtbar, unfühlbar. Die Natur ist gerichtet, sie hat jetzt eine tödliche Seite und wendet diese immer häufiger nach außen. Der schütter gewordene Wald, der saure Boden, das kontaminierte Wasser, das Misstrauen in das schöne Wetter. Plötzlich ist alles mit dem Verdacht belastet, es sei nicht, wie es scheint. So wurde der Knacks bewusst. Die Wachen in Guantanamo warnen die Häftlinge mit der ultimativen Drohung, wenn ihr die Wahrheit nicht sagt, werden wir euch brechen und niemand wird geistig intakt dieses Lager verlassen. Die Häftlinge haben zahlreiche Mitgefangene verwirrt werden sehen, haben die bizarre Sprache der mentalen Störungen in eigener Anschauung erlebt. Nun blicken sie ängstlich auf die Stelle, durch die der Bruch in ihr Leben treten könnte, den Koran natürlich, die Familie. Die festesten sind die anfälligsten Bindungen, da bedauern sie, feste Bindungen überhaupt zu besitzen. Vor den Augen der Opfer wendet sich alle Welt ab, als seien die Schreie nicht laut genug, weit weg, als hätte der Schmerz eine Staatsangehörigkeit. Es gehört zur Folter, dass sie sich in einem Klima der Heimlichkeit entfaltet. Diese Heimlichkeit und der allgemeine Wunsch, nicht von Folter allein, sondern auch von den Bildern der Folter verschont zu bleiben, arbeiten einander zu. Man will sich den Tag nicht durch die Bilder von Menschen versauen lassen, die ihre Eingeweide herauskotzen oder schreien, bis ihnen die Stimmbänder versagen. Die Indifferenz im Umgang mit Folter verrät sich in allen Bildern, die unter den öffentlichen Bildern nicht toleriert und in den Bildern, die aufgebaut werden, um jene anderen nicht zu sehen. Wo man sich der Folter zuwendet, kann man der menschlichen Fantasie bei der Arbeit zuschauen, beim Erfinden von Geräten, die den schlimmsten Schmerz erzeugen können, bizarren Geräten mit eigener Logik und Funktionalität. Vor dem Gefängnis, in dem er selbst interniert worden sei, so erzählte mir einmal ein vietnamesischer Journalist aus Bagdad, befand sich ein Hühnerstall. Die Schergen folterten ihre Opfer so lange, bis, animiert von den Schreien, der Hahn zu krähen anfing. Krähte der Hahn rasch, blieb dem Opfer das Schlimmste erspart. Krähte er nicht, folterten sie es bis in den Tod. Der Hahn sind alle. Mal reagieren wir auf einen Schrei, mal nicht. Mal erretten wir jemanden, mal haben wir es versäumt zu reagieren. Die Tatsache, dass es schwerfällt, Bilder gefolterter Menschen anzusehen, wird zur Rechtfertigung dafür bemüht, dass man sich abwendet. Die Gaffer haben nur die Bilder, nicht die Schmerzen zu ertragen. Und die Großherzigkeit, die man von ihnen verlangt, ist in erster Linie die Bereitschaft, zur Kenntnis zu nehmen, wo und in welcher Form und welchen Opfern gegenüber Folter praktiziert wird. Es reicht zu wissen. Es gibt eine Zeit, da man die eigenen Verluste auf die Außenwelt projiziert und politisch wird. Es kommt eine andere Zeit, in der man souverän wird und weiß, dass Politik, auf die man Einfluss hat, keine ist. Der Rest heißt Protest gegen Guantanamo, eine Art Vergangenheitsbewältigung zu Lebzeiten. In Deutschland bringt sich 1933 ein Mädchen aus Schmerz über den Reichstagsbrand um. Der Sturz Mussolinis lässt einen Gemüsehändler Hand an sich legen, treibt eine kleine Näherin in den Suizid. Was ist das? Die Insignien der Politik waren lange unterwegs zu den Menschen. Jetzt sind sie in ihrem Innenleben angekommen, wo sie immer hin wollten. Die Näherin ratifiziert ihr Nichtsein, indem sie sich an etwas Großes bindet und ihrem sklavenhaften Sterben den Überbau des Opfertodes verleiht. Sie ist das Volk. Du bist Deutschland. Stirbt es, stirbst du. Wenn Kinder um nichts spielen, spielen sie um die Ehre. Wenn Politiker aufs Ganze gehen, geben sie ihr Ehrenwort. Ein Widerspruch? Keineswegs. Denn wenn es um alles geht, setzt man besser wenig ein. Und wenn sich jemand auf die Ehre berufen muss, ist sie meist bereits gefährdet. Weil die Ehre in dieser Funktion aber nur von den Stützen der Gesellschaft benötigt wird, steht sie offenbar ausschließlich Männern zu. Oder hat man je eine Politikerin ein Ehrenwort geben hören? Die ehrenwerte Gesellschaft ist nun einmal eine Herrenrunde. Und wer sich von hier aus auf etwas so Verpflichtendes und der Zeit Entzogenes wie das Ehrenwort beruft, sucht seinen Halt in einer alten Werteordnung mit Überlegenheitsanspruch gegenüber dem jüngeren System des Staates und nährt den Verdacht, die Ehre sei nichts weiter als ein Verwesungsrückstand, der beim Verfall ehemals intakter moralischer Systeme frei wird und sich schließlich verflüchtigt. Wird es dann gebrochen, ist wenigstens auch die Wahrheit auf dem Feld der Ehre gefallen. Die Zeitungen kennen sie alle. Die Verlierer der Einheit, der Globalisierung, der Bildungsreform, der Agenda 2010. Sie fotografieren die Verlierer mit enttäuschten Gesichtern, statten sie mit Bitterkeit und Resignation aus und lassen ihre Bilder unter den Gewinnern zirkulieren wie unter der Mehrheit all jener, die nicht in die Kategorien des Gewinnens oder Verlierens fallen. Der Verlierer hat für die Volksseele hygienische Funktion. Sein Bild mobilisiert nicht so sehr Empathie, sondern eher das wenig sympathische, doch unbezwingbare Gefühl, nicht zu den Verlierern zu gehören, mit anderen Worten, kein Verlierer und damit schon Gewinner zu sein. Das öffentliche Leben stellt solche Verlierer her als ein Kontrastmittel. Wir erinnern uns, gerade tritt jemand über die Schattenlinie. Gerade setzt sich unsere Form der Lebensführung als Scheitern in den Biografien anderer durch. Wir erinnern uns, die Gewinner, Verlierer, die In- und Outlisten, die Notenverteilung in den Tageszeitungen, die Strafräusche der Rezensenten, sie alle produzieren Verlierer und mit ihnen einen Konsens über das, was Kriterium des Verlierens sein soll. Dabei sind diese doch nur die im Prozess des Verlierens Vereinzelten, herausgehobene mit dem Stigma, öffentlich zu verlieren. Sie aber blicken aus der Froschperspektive ihrer persönlichen Niederlagen hinauf zum kollektiven Ich der Nation in seinem Scheitern und wissen, Politik organisiert unsere Verluste. Was macht Ihnen mehr aus, fragt dich mal Wolf Wondratschek, der Verlust Ihrer Haare oder der Verlust der Wälder? Verführt vom schönen Schein der Amoral erwiderte er, der Haare. An diesem Punkt angekommen, hätte er eigentlich sagen müssen, ich kann die beiden gar nicht mehr voneinander unterscheiden.
Roger Willemsen mit dem dritten von 5 Auszügen aus seinem Buch Der Knacks, als Hörbuch bei Tacheles erschienen, als Buch im S. Fischer Verlag. Diese Folge können Sie 7 Tage lang nachhören unter ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emilie Seidel. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder steht heute eine neue Verhandlungsrunde an, die insgesamt dritte. Es geht um einen neuen Tarifvertrag für die rund 925.000 nicht verbeamteten Beschäftigten. Aus Potsdam, Johannes Frevel.
Ein Arbeitgeberangebot liegt bisher nicht vor, jedoch Eckpunkte für einen Einigungskorridor. Demnach könnten die Entgelte leicht über der Inflationserwartung um insgesamt 5% bei einer Laufzeit von 29 Monaten steigen. Die Gewerkschaften fordern einen Abschluss nicht schlechter als die vorherige Tarifeinigung bei Bund und Kommunen mit 5,8% in zwei Schritten für 27 Monate.
Passagiere der Lufthansa müssen morgen mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind gleichzeitige Streiks der Piloten und der Flugbegleiter über den ganzen Tag. Katrin Schirwagen aus der